Haltestelle Buchkaffee. Bitte aussteigen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Haltestelle Buchkaffee im Monat Mai. Ja, Karin.
Das ist die Folge nach der Jubiläumsfolge, habe ich festgestellt.
Welche Jubiläumsfolge?
Wir hatten im April 3 Jahre Podcast.
Schon wieder.
Krass, gell? Krass, ja. Ich habe extra nachgeschaut, also es ist echt eine coole Sache.
Das habe ich immer schon gedacht, das hast du jetzt so oft beworben, im so gut war jetzt die Folge.
Nein, aber ich finde, also ich habe jetzt schon mal geschaut, weil das ist mir schon ein Anliegen und das geht mir oft irgendwie durch, den Podcast mehr ins Zentrum zu rücken, weil ich mir jetzt, ohne dass ich es besonders loben will, aber ich höre jetzt gerade viel Podcast und ich finde, wir machen es wirklich richtig gut. Und es hören sie auch viel Leute an, aber ich finde...
Lass ein Like da.
Es kann, ja, das ist wahrscheinlich eine Welt, die ich einfach auch nicht verstehe. Falls das jemand weiß, wenn man seinen Podcast besser präsentieren kann, dass den mehr Leute anhören. Es ist auch lustig, wow, die Leute alle Podcast hören. Also wir haben Zuhörer in Norwegen, ich glaube, der kennen wir. In der Schweiz, ich glaube, der kennen wir auch. Aber es gibt auch jemanden aus China, der dann sich anhört. Zwei aus Bulgarien sind wohl, haben wohl abonniert. Also weiß ich nicht, wer alles ausgewandert ist, keine Ahnung. Man wird sehen. Ja, ich bewerbe den Podcast jetzt weiterhin mehr, weil ich wirklich finde, er ist gut und er hat mehr Aufmerksamkeit verdient. Also nicht wundern. Ich mag das einfach sehr, das Format, und wir kriegen da auch ganz viele positive Rückmeldungen. Mhm. Deshalb freut es mich einfach, dass wir dritten Geburtstag gehabt haben.
Yay. Na gut, dann genau. Zum nach dem Jubiläums-Podcast. Was hast du denn gelesen, Karin? Erzähl mal.
Genau, empfehle ich gerade auch rauf und runter bei allen Gelegenheiten, die ich habe. Liz Moore, die Bronze, ist begeistert von Der Gott des Waldes und ich gleich dazu.
Ist das rosa Blut, war da unterläuft auf dem Cover?
Nein, das ist eine Gestaltung. 26 Euro Beck Verlag.
Du bist doch jetzt in meiner Krimi-Nische.
Also es war ein Thriller angekündigt. Ich will bloß mal sagen, es sind 95 Seiten, also man kriegt was für sein Geld. Es ist als Thriller Thriller ist es angekündigt, ist es aber gar nicht. Es ist ein Gesellschaftsroman, finde ich, ein sehr kritischer Familienroman, der dich so an die Abgründe des menschlichen Daseins führt, an so ein bisschen Machtmissbrauch und soziale Themen. Also ganz breit aufgestellt, mega spannend. Das ist was du echt weglesen musst an einem Stück. Das geht mir selten so, aber das Buch hat diese Qualität. Es geht um zwei verschwundene Kinder aus der gleichen Familie.
Also mit Kindern, da habe ich mir echt so mein Ding.
Naja, die Kinder sind halt erstmal verschwunden. Und zwar ist Barbara van Laar verschwunden, ein 13-jähriges Mädchen. Die van Laars leben auf einem großen Grundstück. Das ist auch vorn im Buch abgezeichnet in einem Naturreservoir. Und auf diesem Naturreservoir gibt es ein Camp, ein Camp für Kinder in den Sommerferien, wo früher wurden die Kinder ihrer reichen Freunde abgestellt, damit sie coole Partys feiern konnten. Und jetzt ist es aber so, dass auch Kinder aus dem Dorf und alle verschiedensten Kinder da den Sommer verbringen können. 1975 verschwindet dann Barbara van Laar, als sie 13 ist, in diesem Camp. Und alle machen sich natürlich auf die Suche. Und dann beginnen so Zeitsprünge im Buch. Ganz hilfreich zum Lesen ist oben der Zeitstrahl. Das gibt dem Buch eine total gute Struktur, denn es springt zurück in die 50er Jahre, als sich die Eltern von Barbara kennenlernen. Dann gibt es die Erzählebene um 60, als ihr kleiner Bruder auch in diesem Camp verschwindet. Und Barbara hat eine ganz spezielle Rolle. Ist auch gut, weil das heißt immer im Camp, der erste Spruch, den du lernst, wenn du dich verläufst, setz dich hin und schrei. Werden praktisch verschiedene Personen erzählt, auch der Polizist, der früher ermittelt hat, oder Feuerwehrmann, der dann verdächtigt worden ist, den Bruder umgebracht zu haben, der dann stirbt bei der Verhaftung an Herzinfarkt, weil er das so zugesetzt hat. Und keiner hinterfragt eigentlich mehr so richtig, was da damals 60 passiert ist mit dem Bruder. Man hat den nie gefunden. Und manche im Dorf nuscheln dann so leise hinter verborgener Hand, dass es der Familie eigentlich gerade recht geschieht, was da jetzt passiert. Dass nochmal ein Kind verschwindet, weil die haben es verdient, weil die sind wirklich äußerst unangenehm, vor allem der Peter van Laar und der Vater, also sein Vater, ganz unangenehme Charaktere, finde ich im ganzen Buch eigentlich. Aber es bleibt total spannend und weil es halt so verschiedene Sichten auf diese zwei Fälle da erzählt werden, ist es total verwirrend. Bis zum Schluss weißt du eigentlich nicht, was da wirklich passiert ist. Mhm. Also natürlich wird es aufgelöst, es ändert dieses Buch, es gibt keinen Nachfolger, aber das ist wirklich ganz, ganz spannend bis zum Ende. Ja, also Gott des Waldes, wie gesagt, nicht nur ich bin total begeistert. Ich finde es auch mal richtig cool, ein Buch mit 580 Seiten, weil mittlerweile haben die Bücher oft bloß nur so 200, 300 Seiten, weil man kann ganz tief eintauchen in diese Charaktere. Es hat nicht eine Zeile zu viel, meiner Meinung nach. Das ist einfach richtig, richtig gut. So, Birgit, endlich ist es erschienen, glaube ich, oder? Stellst du es jetzt endlich vor, die unsichtbare Hand, oder hast du was anderes ausgesucht?
Nee. Also ich stelle vor, die unsichtbare Hand von Julie Clark, ist ein Paperback-Buch und im Heine Verlag erschienen, 16 Euro kostet es und ist ein Krimi. Aber auch jetzt nicht so was Aktuelles, sondern auch wieder also Familiengeschichte, also ähnlich wie du auch, nur nicht, nur ganz anders.
Nur mit einer Leiche vorneweg.
Zwei. Genau, da weiß man, dass die Geschwister verstorben sind. Also anfangen hat es mit der Olivia Dumont, das ist eine Ghostwriterin, deshalb auch die unsichtbare Hand, der Titel, weil die mit unsichtbarer Hand praktisch Geschichten von Menschen niederschreibt, die halt selber nicht so gut schreiben können. Und die hat sich hauptsächlich Biografien von starken Frauen ausgesucht und ist da wohl in ihrem Genre da richtig, richtig gut. Legt sich aber mit so einem Dödel an, mit einem anderen Ghostwriter, der praktisch für Geld einfach alles macht und da auch keine Ehre mehr hat und hauptsächlich die Verkaufszahlen stimmen. Und da hat sie ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und wird von den Verlagen deshalb gedisst und nicht mehr gebucht, weil der ist einfach viel mächtiger als sie. Und hat sie jetzt verklagt auf viele Millionen Euro und das konnte sie nicht zahlen und Dollar und das konnte sie nicht zahlen und deshalb ist jetzt kurz vorm Hausverkauf und alles scheiße. Und genau in der Situation bietet praktisch ihr Vater, Vincent Taylor, ein ganz bekannter Horror-Bestseller-Autor, bietet ihr an, dass sie als Ghostwriterin für sein Buch arbeitet. Sie ist ganz, weil sie haben seit Jahren keinen Kontakt mehr, es war eine schwierige Eltern-Kind-Beziehung. Die Mutter hat die Familie verlassen, da war sie 5 und der Vater war als Vater jetzt nicht gerade zu gebrauchen, als Autor einfach, ja, weil in seiner frühen Jugend ist was ganz Schreckliches passiert und zwar sein großer Bruder und seine kleine Schwester sind an einem Junimorgen erstochen worden im eigenen Haus. Und er wurde auch verdächtigt, dass er die Geschwister umgebracht hat. Hat aber ein Alibi gekriegt von seinem Sportlehrer, war alles ein wenig komisch, ist auch mal verhaftet worden, mal nie. Das hat neue Erkenntnisse gegeben. Es war immer irgendwie so ein Schatten auf ihrem Leben. Aber er hat sich nie dazu geäußert und hat Horrorsgeschichten und Romane dann geschrieben, um das Ganze zu verarbeiten oder auch nicht, weiß man nicht. Auf jeden Fall aus Geldnot und weil eigentlich will sie es gar nicht machen, aber niemand bucht sie mehr und sie hofft halt trotzdem, dass jetzt den bekannten Bestsellerautor, wenn es bibliografiert, dass er dann trotzdem vielleicht wieder mal auf die Füße kommt und wie gesagt, also fährt sie dahin und sie stellt fest, dass ihr Vater eine tödliche Krankheit hat, eine Mischung aus Alzheimer und Parkinson, die Lewy-Körperchen-Demenz heißt es und sagt, er bringt es einfach nicht mehr aufs Bladl. Er will über seine Geschichte schreiben von seiner Familie und von den Monaten vorm Mord seiner Geschwister, der nie aufgeklärt worden ist. Also ist nie ein Täter gefunden worden. Und eben da engagiert er jetzt seine Tochter, der dann aus Neugierde ja auch, weil er nie drüber geredet hat und auch sie über ihren Onkel und ihre Tante eigentlich so gut wie gar nichts weiß. Und dort sich dann praktisch da der Geschichte widmen. Die Aufzeichnungen von ihrem Vater, der sagt immer, er braucht gar nichts machen, er hat schon das Buch schon fast fertig. Das entpuppt sich als wirre Ergüsse, weil man ganz deutlich schon die Krankheit des Vaters merkt. Aber trotzdem, ja, lest sie zwischen den Zeilen und findet dann auch irgendwie und beschäftigt sich mit dem mit dem Mord an ihrer Tante, weil nämlich sie findet die Tagebücher ihrer Tante Poppy. Da wird praktisch aus der Poppy ihrer Sicht erzählt, dann mischt sie die Aufzeichnung des Vaters, dann hat der Vater in so Demenzphasen erkennt er sie praktisch als ihre Mama und redet dann mit ihr so, Gott, was hast du getan? Und weil sie will das halt unbedingt auch finden. Und tatsächlich, also die Poppy hat, war auch sehr, hat für Frauenrechte gekämpft. 1975 hat das gespielt, weil beide umgekommen sind. Und hat sich da auch schon für Frauenrechte eingesetzt. Sie erkennt auch da vieles von sich auch in der Tante wieder. Und kommt so auf die Spur von alten Filmauszügen und kann so den Mord tatsächlich rekonstruieren. Und das ist echt, also wirklich ein cooles Buch, kann ich nur empfehlen. Also ich habe es wirklich in einem Sitz auch lesen müssen.
Und schreibt sie es dann auch auf?
Genau, sie schreibt das Buch auch für ihren Vater, versöhnt sich auch mit ihrem Vater auch. Aber das ist echt, da kommen nur sehr viele, da hat jetzt zu viel verraten, okay. Das war schade. Lest es bitte. Ich habe es auch meinem Partner Thomas gegeben zum Lesen und der hat es wirklich auch gut gefunden, der wirklich wenig liest, aber hat es auch relativ schnell auch gelesen, weil er gesagt hat, boah, das war wirklich, hat dich richtig am Lesen gehalten, war so ein richtiger Page-Turner und also für Männer und für Frauen geeignet.
Das ist ja auch mal gut, oder? Also das war der Gotteswoll, das auch mal so.
Ah ja, super. Mhm. Genau. Also eben die unsichtbare Hand. Lest es und habt Spaß dabei. So, okay, Karin. Und dein Buch, dein nächstes?
Also ich stelle euch eins vor, dass ich wirklich erst zu lesen begonnen habe, aber trotzdem schon sehr viel zu berichten weiß. Also es ist Fernwehland von Kathi Naumann, erschienen bei HarperCollins für 24 €. Und ich war am Donnerstag mit den Mädels vom Buchclub auf der Lesung in Sulzbach und bin total hingerissen.
Von der Autorin oder?
Von allem. Okay. Also die hat Jessica schon beim Bücherfrühling vorgestellt, da hatte ich es mir auch schon auf die Leseliste geschrieben und jetzt habe ich es am Wochenende auch begonnen. Denn es geht um ein Kreuzfahrtschiff der DDR. Und da war in mir schon so ein Widerspruch, wo ich mir dachte, hä, gab es das?
Natürlich in Reisen.
Ja, es war wohl wirklich, Spree, oder? Es war genau so, dass der einfach, also die Kathi Naumann hat wahnsinnig gut recherchiert. Sie hatte die Idee mit diesem Kreuzfahrtschiff, weil sie auf dieser Astoria, so heißt ja das Schiff eigentlich, wobei das Schiff schon unglaublich viele Namen gehabt hat, ist sie so ein bisschen mit groß geworden und das Schiff hat sie immer fasziniert und sie hat dann erzählt und dann kam ihr die Idee zum Buch und dann hat sie geschaut und es hat noch nie jemand ein Buch über diese Astoria, über das Kreuzfahrtschiff der DDR geschrieben. Mhm. Und dann hat sie gehofft bis zum Erscheinungstag, dass sie nicht nur irgendjemand zuvorkommt und jetzt ist sie praktisch die allererste, der über dieses Kreuzfahrtschiff der DDR ein Buch geschrieben hat.
Und jetzt tatsächlich hat es
das gegeben. Dieses Kreuzfahrtschiff, das gibt es, die Astoria. Das kam dann vor Amerika, gab es eine Kollision mit einem Luxusdampfer, der Andrea Doria. Und dann war praktisch die Astoria so krass beschädigt, dass der Besitzer die einfach verhögen wollte und hat es an die DDR verkauft. Und die DDR hat das Schiff gekauft, hat es dann umbenannt in Völkerfreundschaft und hat es zu ihrem Kreuzfahrtschiff gemacht. Die Astoria gibt es immer noch mittlerweile, die liegt im Hafen von Rotterdam, aber ist nicht zugänglich. Also sie hat gesagt, sie hat alles probiert. Sie ist dann sie hat dann so einen Bootsfahrer bestochen mit so einem Kutter, stelle ich mir das vor, und ist dann in Rotterdam um die Astoria gekreist, sozusagen mit dem Fischer. Und hat dann Fotos gemacht und der Höhepunkt, dann, weil sie dann dieses Schiff berührt hat, das war dann ihr persönlicher Höhepunkt, das erzählt. Also aber total spannend. Das liegt da, das liegt da brach. Mhm. Als Schiff brach, genau, im Moment. Sie erzählt praktisch diese Geschichte um dieses Kreuzfahrtschiff, aber sie erzählt auch die Geschichte von Henry und Simone. Die haben sich als junges Paar, er war Steward, oder sie war Stewardess, also sie waren beide auf dem Boot, auf dem Schiff beschäftigt, haben sich da verliebt und es spielt in der Jetztzeit, weil die beiden alt geworden sind und noch ein letztes Mal mit dieser Astoria auf Kreuzfahrt gehen wollen. Da lernen sie dann eine ältere, schrullige Dame aus Schweden kennen. Also das ist die Jetzt-Erzählperspektive. Und dann im zweiten Kapitel springt sie zurück ins Jahr 38. Da wird die Geschichte von Erich, das ist der Vater von Henry, erzählt, der praktisch dessen Mutter schon auf dem Schiff gearbeitet hat und sein ganz großes Ziel war, einmal mit diesem Schiff auf der Elbe hinaus bis zum Meer zu fahren. Also das sind die zwei Erzählebenen.
Und die Route von dem Schiff gerade ist?
Naja, das ist je nachdem, in der 38 ist es natürlich eine andere Route, da ist es bis in die Karibik gegangen, da ging es zwischen die Fronten des Kalten Krieges und so weiter. Also es ist historisch auch wahnsinnig spannend und in der jetzt, also in der Zeit, in der DDR-Zeit praktisch war es halt die Baltiksee, die da bis 3 Meilen, hat es gesagt, an die Länder rangefahren ist, aber auch nicht näher, weil wirklich die Leute reihenweise vom Boot oder vom Schiff gesprungen sind. Hat es auch viele Augenzeugen, was es da noch gibt wohl, oder was sie erzählt haben, dass die Leute halt einfach Republikflucht machen wollten. Und das wird dann auch immer schwieriger in der DDR überhaupt auf dieses Schiff zu kommen, weil du praktisch eine absolut mega weiße Weste haben musstest. Die Kinder mussten da bleiben, damit die Eltern nicht Republikflucht begangen haben. Also das ist echt, das ist irre spannend, der Hintergrund. Und sie hat gesagt, natürlich, es wird jetzt immer schwieriger, da Zeitzeugen zu finden. Es war eine Dame auch da aus Leipzig bei der Lesung, die gesagt hat, ihre Eltern sind mit dem Schiff nur gefahren, aber die sind mittlerweile auch verstorben. Also es war gar nicht so einfach, wirklich noch von der Besatzung hat man noch eher jemanden gefunden, weil das waren ja junge Leute meistens, aber von wirklich Passagieren wird es immer schwieriger. Mhm. Und dann hat sie gesagt, sie hatte das große Glück, irgendjemand hat gesagt, du, ich kenne da den Doktor so und so und so, der war praktisch auf dem Schiff, dann hat sie da einen Termin ausgemacht, ist sie da hingefahren, 2 Stunden hat er ihr erzählt, wo seine Töchter, die Frau hat Kaffee aufgefahren und so weiter, und sie hat sich immer gedacht, der ist vielleicht ein bisschen angehend, dement oder nicht, sie weiß es nicht, hat ja vergessen, warum sie da ist, und nach 3 Stunden hat sie gedacht, okay, das war jetzt einfach für die Katz, jetzt geht sie wieder, das war jetzt heute halt für die Recherche null. Und an der Haustür sagt er, ach, ich habe noch was für Sie. Und dann holt er Fotos aus, hat sie gesagt, Alben, er hat seine Frau bei jeder Tätigkeit auf dem Schiff fotografiert und plötzlich hatte sie von jedem Essen auf dieser Fahrt ein Foto, von der Abendveranstaltung, von den Sportveranstaltungen, von alles hat sie plötzlich Fotos gehabt, aus dem Nichts. Und das hat sie dann in diesen Roman halt alles so mit eingearbeitet, dass das sehr, und das schon nach dem Anfang, was du denkst, boah, du, gefühlt fährst du mit. Mhm. Also das ist wirklich beeindruckend.
Und auch ein Stück deutsche Geschichte.
Geschichte, dem widmet sie sich immer. Deshalb habe ich im Quicktip heute auch noch eins dabei für ihr, weil sie immer historische Fakten recherchiert. Aber sie hat praktisch die Figuren, den Henry und die Simone, hat sie schon im Kopf gehabt, bevor sie eigentlich losgefahren ist für die Recherche. Aber sie hat gesagt, die haben sich nochmal sehr verändert durch den Prozess halt. Also das war wirklich eine super tolle Veranstaltung beim Ralf Volkert in Sulzbach. Und wer die Kathi Naumann irgendwann mal erleben kann, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Fernwehland.
Die Quick-Tipps.
Ja, da mache ich doch gleich weiter mit Kathi Naumann. Was uns erinnern lässt, das ist wohl eine Geschichte um ein Hotel im Grenzgebiet, auch sehr spannend, ist mittlerweile als Taschenbuch erschienen für 14 Euro bei HarperCollins. Dann bleibe ich heute bei meinen Buchtipps bei Liz Moore von Gott des Waldes. Auch das Vorgängerbuch kann ich sehr empfehlen. Long Bright River, das ist eine Schwesterngeschichte. Eine Schwester Polizistin, die andere drogenabhängig, ist bei Heine im Taschenbuch mittlerweile erschienen für 13 Euro. Und unser Buch des Monats war ja die Deutschlandtour von Hasnem Kasim. Und empfehlen als Quicktip möchte ich Post von Karl-Heinz im Penguin Verlag für 10 Euro. Der bekommt sehr viele Hass-E-Mails und dieses Buch ist eine Zusammenstellung dieser E-Mails und wie er das gekonnt mit seinem ganz tollen Charme und sehr guten Humor beantwortet, hat er in diesem Buch wieder geschrieben und da schmeißt du dich einfach nur weg.
Super, gut, meine Quick-Tipps für diese Woche, für dieses Monat ist praktisch einmal der Jan-Erik Fjell. Und zwar, wir haben Band 1 der Anton Brecke-Reihe da. Ich habe ja schon Nachtjagd und Dunkelhaus vorgestellt von ihm. Und Nebelstille ist praktisch, wer ganz vor Anfang an anfangen will, das Buch im Taschenbuch erschienen, 13 Euro, Goldmann Verlag. Ja, neues Buch von Ursula Poznanski für alle Fans, die schon drauf warten. Band 3 um die Wiener Ermittler im Paperback ist erschienen für 18 Euro. Und heißt Teufelstanz. Temporeiche Hochspannung zum Miträtseln, hat es geheißen bei einer Rezension. Und ist im Knau Verlag erschienen. Und das letzte, ein bisschen was, Coming of Age, so ein bisschen Roman, genau.
Sommerroman
von der Maike Werkmeister. Über den Wolken wohnen die Träume. im Taschenbuch erschienen für 13 Euro bei Goldmann Verlag. Und zwar die 17-jährige Hauptakteurin geht nach Kalifornien zur Kinderbetreuung. Echt nice.
Nice. Aber es war wirklich ganz nett. Ich habe schon viel über das Buch gelesen und Kollegen aus Hamburg, denen ich immer folge, die auch einen tollen Podcast haben, Stories, die sind auch ganz Fan. Und ich glaube, das ist was fürs Herz für den Sommer, der jetzt dann bald kommt.
Also ich habe nur so kurz gelesen, dass das ja halt entscheiden muss zwischen dem gut aussehenden Surflehrer und dem Sohn der Familie und so. Ja, eben wie du sagst, fürs Herz.
Genau.
Buch-Challenge. Ja, Karin, ja. Du hast also, ja als Buch-Challenge die Muskeltiere.
Jetzt möchte ich echt gleich korrigieren, weil tierisch gute 5-Minuten-Geschichten, dann stimmt's. Weil ich habe gedacht, das sind tierisch gute 5 Minuten Gute-Nacht-Geschichten. Dann wäre es nix. Habe jetzt einen Lesefehler gehabt. Aber als 5-Minuten-Geschichten muss ich sagen, okay.
Du meinst, es ist zu aufreibend zum Einschlafen, oder?
Also pass auf, es geht ja wieder um die Muskeltiere, die ich ja total gern lese.
Es sind 3 Mäuse.
Nein, es sind 2 Mäuse, aha, eine Rattendame, man muss schon der Mäuserich, 2 Mäuseriche, eine Rattendame und Hamster Bertram. Also, die landen aus Versehen im Fressnapf von Kater Moritz. Deshalb fand ich es relativ gruselig. Es beginnt praktisch mit dem ersten. Mei.
That's life.
Ja, aber zum Einschlafen vielleicht nicht gerade so. Also der erste Mäuserich landet da praktisch und denkt sich, ja shit, was tue ich denn bloß? Ich will noch nicht als Abendessen vom Kater enden. Und er besticht ihn praktisch und sagt, verspeise mich bitte nicht, ich habe eine total mega Geschichte. Und dann erzählt er ihm die Geschichte und sagt, naja, ist okay, aber ich esse doch lieber, ich habe Hunger, ich esse dich doch lieber. Und dann kommt der erste Freund und hilft ihm, der nächste und so weiter. Und in jedem Kapitel erzählen sie dem Kater Moritz eine Geschichte, zum Beispiel von den Schwächeren, die manchmal die Stärkeren sind. Da geht es um eine Schildkröte oder das verarschte Nilpferd. Das ist eigentlich ganz witzig. Also es ist immer eigentlich ganz witzig. Aber es bleibt trotzdem so, dieser Schluss jeder Geschichte endet immer wieder in diesem Fressnapf von Kater Moritz. Deshalb finde ich es echt für die Kleinen nicht ganz so geeignet. So ab 5 ist es wirklich nett gemacht. Ich finde, die Bilder sind auch ganz witzig. Man lernt da einiges. Also das ist hinten auch ganz cool gemacht. Da ist im Anhang steht drin, welche Geschichten das wahr sind und welche nicht. Das fand ich nur richtig
wie
cool.
Wie wahr?
Naja, da geht es zum Beispiel darum, einige Dinge in den Geschichten, die die Muskeltiere erzählt haben, sind wahr, andere erfunden. Was meinst du, welche sind wahr? Also zum Beispiel geht es darum, um Seepferdchen, dass die Männchen die Eier in ihrem Bauch tragen. Das stimmt dann wieder, da geht es um, also das wird immer nur so kurz angerissen und oder zum Beispiel, dass Vögel auf der Erde hupfen, um die Regenwürmer weiß zu machen, dass es regnet. Und dann kommen die Regenwürmer essen. Und dann fressen.
Das stimmt.
Und das Brutale ist aber dann wieder, sie fressen sie dann einfach.
Mann,
ja, es ist schon viel fressen und gefressen werden. Ich weiß, es ist der Lauf der Dinge, aber. Also, wie gesagt,
das ist auch ein guter Trick.
Für die ganz Kleinen finde ich so ein bisschen, naja. Aber durchaus witzig und es ist so, man braucht 5 Minuten pro Geschichte. Das Problem ist allerdings, man will dann gleich die nächste haben. Also, wenn sie es vorliest, stellt euch mal darauf ein, dass es nicht 5 Minuten geht, sondern dass das Kind sofort die nächste Geschichte hören will. So ging es mir. Ich habe es dann an einem Stück gelesen.
Was?
Ja, aber es gibt auf jeden Fall ein Happy End. So viel möchte ich noch verraten. Gutes Vorlesebuch. Ute Krause macht eh tolle Sachen. Kennen wir alle vom -3. Mm. Das ist ja das bekannteste, meiner Meinung nach. Der Dino, das ist schon
auch geliebt.
Wobei ich finde, auch diese anderen Muskeltiergeschichten, was wirklich um eine Story geht, auch ganz toll. Also, das ist wirklich
was. Aber bei -3 ist auch cool, weil sie der Menschen als Haustier halt.
Ja, da ist einfach die Rollenteilung echt super. Mm. Ja, aber es war eine nette Buch-Challenge. Das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht gelesen. Und ja, kann ich schon empfehlen. Und ich habe mich auch mit Kater Moritz versöhnt am Schluss.
Na dann.
Genau, und dann, weil ich jetzt im Fieber war mit dieser DDR-Geschichte und so weiter, und das haben wir lustigerweise auch im Buchclub besprochen, und es war als Buchgeschenk an Kathi Naumann vom Ralf, und zwar ist das deine Aufgabe bis zum nächsten Mal. Mhm. Es geht um die DDR, es geht um Afghanistan, und es geht um Grisha mit einer, wie Grisha mit einer verwegenen Idee beinahe an den Weltfrieden auslöste. Jakob Hein hat es geschrieben, ist ein Kinder- und Jugendpsychiater, 23 Euro kostet es. Und der Hauptdarsteller soll praktisch, der hat einen wirklich total langweiligen Bürojob und der soll die Verbindungen zwischen Afghanistan und der DDR praktisch aufbauen und verbessern, und nichts wäre naheliegender als Hanf aus Afghanistan zu importieren, und der macht dann so einen Hanf-Shop an der Grenze auf. Es geht auch um Franz Josef Strauß, um sehr viel Geld, um die BDR und DDR, und es muss ganz, ganz große Unterhaltung sein. Na, super. Viel Vergnügen damit.
Dankeschön. Werde ich mir
merken. Ja. Nicht so gemütlich, sondern lesen, weil Zeit haben wir jetzt, weil wir gehen in den Urlaub.
Gut, also eben, du hast schon angedeutet, Karin, wir sind im Urlaub, gell?
Genau.
Jetzt dann 2 Wochen.
Vom 2. Juni bis zum 16. Juni ist das Buchcafé geschlossen. Wir machen einfach mal eine längere Pause, 2 Wochen für Urlaub und ein bisschen Erholung. Das brauchen wir jetzt einfach einmal.
Und die zweite Pfingstferienwoche sind wir ja da. Also
in der zweiten Pfingstferienwoche sind wir da. Wenn das Wetter gut ist, sind wir am Front Leichnam nachmittags da. Und dann geht es schon ganz in ganz großen Schritten zur Lesung mit Christine Bilkau. Es gibt noch 5 Tickets. Dann ist ausverkauft mit 100 Karten, weil wir einfach die Schlechtwettervariante haben in der evangelischen Kirche. Bei schönem Wetter wird es im Schlossgarten sein. Da hoffe ich sehr drauf. Und dann gibt es Platz ohne Ende für alle. Genau, gute Zeit bis dahin. Ich freue mich jetzt auf Schweden, denn am Freitag geht's los. Ich habe ganz viele Bücher.
Öktag Milch, gell?
Kaffee und Milchtag, jawohl. Oder Jagdbehöver Neul oder so. Ja, genau, so wird es werden. Ich werde meine Schwedischkenntnisse zum Einsatz bringen und freue mich total und habe ganz viele Bücher im Gepäck. Und wünsche euch eine gute Zeit.
Bist du schon wieder Front praktisch für den nächsten Podcast?
Wo ich schon praktisch kriegt.
Mal schauen, dass ich wieder nicht so Bücher lese, die nicht erschienen sind. Nee, super. Dann schöne Urlaubszeit euch allen. Und wenn ihr was unternehmt, eben nehmt ein paar Bücher mit. Und ihr habt noch eine Woche Zeit, uns zu besuchen im Buchcafé. Und bis dahin macht es gut.
Ciao.
Haltestelle Buchcafé. Bitte wieder einsteigen.